Deutschlandradio Kultur. Breitband.
Der Kampf um die Aufteilung des Internets geht in die nächste Runde. Die Player, die Suchmaschine Google natürlich und die Presseverleger mal wieder. Nein, Sie hören keine Wiederholung aus den Jahren 2009 bis 2013. Wir sind ganz aktuell.
Aktuell ist, dass die Verleger nun endlich mit dem hart erkämpften Leistungsschutzrecht Geld von Google erzwingen wollen. Und darüber sprechen wir heute in dieser Breitbandsendung mit Markus Richter.
Und Vera Linz, herzlich willkommen. Und wir widmen uns einem weiteren Dauerbrenner. Die EU will das Urheberrecht nun endlich reformieren. Dafür spricht zumindest ein geleaktes Dokument. Wir analysieren es.
Und es gibt natürlich Netzmusik, wie immer mit Creative Commons Lizenz, die einen freien Download ermöglicht und auch die Weitergabe. Die Musik heute kommt unter anderem von der Webseite CC Mixter, auf der es nicht nur um das faire Herunterladen geht, sondern auch darum, Musik ganz neu zu gestalten.
Ja, und derzeit läuft dort das Big Summer Music Fest, bei dem Künstler aufgerufen sind, Musik aus besonders begehrten Genres zu produzieren. Und da entstehen dann Remixe wie A Foolish Game von Snowflake, das wir jetzt in einer Version von Copperhead hören.
Breitband Topic.
Wie böse ist Google und warum lassen wir das Böse zu? Mit dieser Frage beschäftigen sich gerade die Verleger in Deutschland und es wird heiß diskutiert.
Ja, denn seit fast einem Jahr nun haben die Presseverleger ein eigenes Leistungsschutzrecht, mit dem sie Unternehmen wie Google dazu zwingen wollen, Geld zu zahlen. Und zwar dafür, dass ihre Artikel von der Suchmaschine mit Überschrift und kurzen Ausschnitten angezeigt werden.
Allerdings, Geld fließt immer noch nicht. Ganz im Gegenteil, Google hat sich davor geschützt. Mit juristischen Mitteln und öffentlichen Kampfaufrufen wollen die Verleger jetzt das von ihnen ausgemachte neofeudalistische Monopol aufbrechen.
Philipp Banse fasst die Debatte zusammen.
Die deutschen Presseverleger werfen Google vor, seine Marktmacht zu missbrauchen. Anlass für die Beschwerde ist die Art und Weise, wie Google mit dem Leistungsschutzrecht umgeht. Dieses Recht hatte der Bundestag vor einem guten Jahr nach massivem Druck von Springer und Co. beschlossen. Dieses Recht soll dazu führen, dass Suchmaschinen wie Google den Verlegern Geld zahlen müssen, wenn diese Artikel der Verlage teasern und verlinken. So wie das etwa Google News macht. Überschrift des Artikels, erster Absatz und das alles verlinkt zum Originalartikel auf der Webseite des Verlags. Google hat daraufhin die deutschen Presseverlage aufgefordert, auf Zahlungen aus diesem Leistungsschutzrecht zu verzichten und eine entsprechende Erklärung zu unterschreiben. Verlage, die nicht auf Zahlungen aufgrund des Leistungsschutzrechts verzichten wollen, würden aus Angeboten wie Google News gestrichen. Google hat in Deutschland über 90% Marktanteil und, Zitat, die Drohung, bei einer Suchmaschine mit dieser Marktmacht gar nicht mehr vorzukommen, sagt Verleger Christian Dumont-Schütte, sei ein, Zitat, Missbrauch von Googles Stellung mit weitreichenden Folgen für die deutschen Verlage. Deswegen haben nun 12 Verlage zusammen mit der VG Media und stellvertretend für die Presseverleger beim Bundeskartellamt Beschwerde gegen Google eingereicht. Der Journalist Mario Sixtus kommentiert das so.
Die Verleger haben nichts anderes vor, als sich ein bedingungsloses Grundeinkommen zu basteln.
Im ersten Schritt sei Google demnach gezwungen worden, für kurze Textauszüge und Links zu Verlagstexten eine Gebühr zu zahlen. Im zweiten Schritt solle Google jetzt gezwungen werden, diese Textauszüge und Links auch anzubieten.
Und das ist natürlich nichts anderes als eine Lizenz zum Gelddrucken. Es ist die Abschaffung der Marktwirtschaft, was die Verlage davor haben. Sie wollen einen Anbieter dazu bringen, ein bestimmtes Produkt zu einem bestimmten Preis zu kaufen, ob es will oder nicht.
Doch die Beschwerde beim Bundeskartellamt reicht nicht aus, schreibt Gabor Steingart, Geschäftsführer der Verlagsgruppe Handelsblatt, in der Frankfurter Allgemeinen Zeitung. Denn die deutschen Verleger hätten Google kräftig geholfen, sein, Zitat, neofeudales Machtmonopol zu errichten, indem sie Texte gratis ins Netz gestellt und ihre Webseiten optimiert haben, damit Google die Verlagstexte leichter findet. Diesen, Zitat, Jahrhundertfehler, so Steingart, müssten die Verleger nun selbst korrigieren. Der verlinkte Vorspann der Verlagstexte solle weiter bei Google News zu finden sein. Für den Text in voller Länge allerdings sollten die Verlage dann Geld verlangen. Zahlen würden dies wahrscheinlich die Leser, denn Google selbst bietet die Verlagstexte ja nicht in voller Länge an. Der Journalist Mario Sixtus wirft dem Handelsblatt-Herausgeber Steingart vor, die Lage falsch darzustellen. So schreibt Steingart, das Zitat, alles, was das Google-Archiv auf seinen Servern bereithält, Zitat Ende, von den Autoren deutscher Verlage verfasst worden sei, so Steingart. Das sei falsch, schreibt Mario Sixtus, Verlage lieferten nur einen kleinen Teil der deutschen Texte, auf die Google verlinkt. Das deutschsprachige Netz sei pickepacke voll mit Texten von Bloggern, Universitäten, Amazon-Rezensenten und. Auch kopiere Google keine kompletten Texte, sondern nur kleine Textschnipsel und verlinke auf das Original. Diese Tatsache würden die Verlage stets unter den Tisch fallen lassen, schreibt Sixtus, wenn sie ihre, Zitat, Räuberpistole vorbrächten, nach der Google allein mit dem Kopieren von Texten deutscher Verlage sein Geld verdiene.
Philipp Banse hat die aktuelle Debatte über den richtigen Umgang mit Google zusammengefasst. Und wir wollen die Diskussion fortsetzen, jetzt live mit dem Ökonomen Justus Haukapp, ehemals Vorsitzender der Monopolkommission und Wirtschaftsprofessor an der Heinrich-Heine-Universität Düsseldorf. Herzlich willkommen. Hallo.
Hallo.
So, wir haben es schon mehrfach gehört, der Journalist Gabor Steingart konstatiert in einem FAZ-Artikel ein neofeudalistisches Monopol. Auf Kosten der deutschen Verlage, da werden die Texte der Verlage kostenlos genutzt, um selbst damit gewaltige Umsätze zu erzielen von Google. Das hört sich wirklich an wie der unfreie, arme Untertan des mächtigen Herrschers Google. Ist das ein Eindruck, den Sie teilen?
Ich teile den Eindruck überhaupt nicht. Sicherlich hat Gabor Steingart recht darin, dass Google das tut, was es tut, um damit Geld zu verdienen. Das ist keine karikative Veranstaltung, sondern Google will natürlich Profite machen. Aber die Verlage wollen genauso Profite machen. Die sind nicht mehr karikativ, als Google es ist. Und dass sie ihre Texte so optimieren, dass sie von Google aufgefunden werden, tatsächlich, hat genau damit zu tun, dass sie eben auch davon profitieren, wenn Verkehr über Google oder auch irgendwelche anderen Mechanismen, Facebook, Twitter, Bing und so weiter, auf ihre Seiten gelenkt werden, damit die Leute letztendlich die Werbeanzeigen sehen, die dort geschaltet werden, denn so verdienen die Verlage momentan ihr Geld. Also diese Darstellung von Steingart, die ist maßlos überzeichnet.
Die Verleger könnten sich ja nun einfach auslisten lassen und das Problem wäre gelöst. Sie wollen das natürlich nicht, um keine Reichweite zu verlieren, das kann man verstehen, aber wie lässt sich dieses Dilemma denn lösen?
Das Dilemma lässt sich lösen, indem die Verlage sich überlegen, welche Strategie sie genau verfolgen wollen. Sie könnten natürlich Dinge hinter einer Paywall verbergen, aber wir sehen natürlich, dass nicht allein durch Google, sondern allgemein durch die digitale Revolution oder das Internet sich eben die Geschäftsmodelle verändern müssen. Früher hatten die Verlage ein sehr komfortables Modell. Die Leute waren an einer Tageszeitung interessiert und haben dann typischerweise die regionale Tageszeitung abonniert, weil da die lokalen Inhalte enthalten waren und haben im Bündel quasi die Sportnachrichten, die Wirtschaftsnachrichten, das Feuilleton etc. mitgekauft. Heute sind die Leser oder Nutzer in einer viel komfortableren Situation. Sie können sagen, na gut, den lokalen Teil, der interessiert mich noch als meiner Tageszeitung, aber die Sportnachrichten, die gucke ich mir dann vielleicht bei Kicker oder Sport 1 an und das Feuilleton möglicherweise gar nicht mehr bei traditionellen Tageszeitungen. Vielleicht gucke ich mir Buchrezensionen sogar bei Amazon oder ganz woanders an. Sie können also viel mehr selber komponieren, wo Sie was lesen wollen. Das konnte man in der Vergangenheit viel weniger, denn kaum jemand hat mehrere Tageszeitungen abonniert. Aber das stellt die Verlage für ein Dilemma, denn diese mehr oder wenigen, ich will das mal überspitzt formulieren, das Abschreiben von DPA-Meldungen kann man heute kaum noch verkaufen.
Jetzt gibt es also neue Herausforderungen. Die Strategie ist jetzt Klage. 12 Presseverlage, ein Kartellverfahren gegen Google. Parallel hat auch die VG Media geklagt. Wie machen die das eigentlich? Aus welcher Grundlage? Und ist das irgendwie nachvollziehbar zu Recht?
Nachvollziehbar in dem Sinne, dass ich die Interessen der Verlage verstehe, ist es.
Ja, aber juristisch auch sozusagen?
Ich bin da äußerst skeptisch, dass die Erfolg haben werden mit dieser Klage. Letztendlich der Journalist Marius Sixtus hat gesagt, es wäre ein Grundeinkommen. Ich würde sagen, das ist eher sowas wie eine Einspeisevergütung, dem EEG ähnlich, was die Verlage wollen. Sie wollen für alle Inhalte, die sie ins Internet einspeisen, eine automatische Vergütung bekommen.
Nur zum Verständnis, also klagen die wirklich darauf, dass beides passiert? Also klagen sie sowohl darauf, dass es eingespeist wird und dann auch bezahlt werden muss, oder klagen sie erstmal nur auf Einspeisung?
Das ist die Idee, dass also eingespeist, dass sie also vergütet werden für alle Inhalte, die sie bereitstellen. Denn die Auslistung aus, was übrigens nicht ganz richtig ist, nicht aus den gesamten Google-Inhalten, sondern nur aus den Google-News-Inhalten, wäre heute problemlos möglich für die Verlage. Sie könnten sagen, wir glauben, das ist schlecht für unser Geschäft, wenn Google uns nicht zahlt. Wir möchten also raus aus den Google-Maschinen, hoffen, dass wir dann mehr Geld verdienen, indem eben über andere Dienste Leser zu uns gebracht werden. Das scheint aber in der ganz großen Mehrheit der Verlage nicht die vorherrschende Meinung zu sein. Fast niemand möchte sich auslisten. Dass man aber sagt, ich möchte eingelistet sein und gleichzeitig bezahlt werden, wo im Übrigen auch sonst niemand zahlt, also einen marktunüblich hohen Preis bekommen, denn auch Twitter, Facebook, Bing oder jeder kleine Blogger zahlt typischerweise nicht für die Verlinkung. Das wäre also eine ganz seltsame Situation, dass man sagt, es gibt technisch gesprochen einen Kontrahierungszwang. Ich zwinge jemanden, Produkte zu nehmen und einen Preis zu zahlen, den er nicht zahlen möchte. Das haben wir sonst nirgendwo. Man kann das vielleicht mal vergleichen mit der etwas entfernteren, aber jüngeren Situation, als Lidl und Coca-Cola sich nicht über die Preise einigen konnten und Lidl dann beschlossen hat, Coca-Cola aus dem Regal zu schmeißen, weil sie sich nicht über die Preise einigen konnten. Da würden wir sagen, na gut, so ist das dann eben. Dann ist eben Coca-Cola bei Lidl nicht erhältlich und Lidl muss auf Coca-Cola verzichten. Und dann haben sie sich nach kurzer Zeit doch wieder geeinigt, dass sie irgendwie anscheinend beide ja davon profitieren, wenn Coca-Cola bei Lidl ist und Lidl Coca-Cola führt. Also für beide ist das profitabel. Bei allen anderen Supermärkten, um die jetzt zu nennen, wäre das genau das Gleiche. aber das heißt also, wenn dann für beide, die davon profitieren, dann kann man eigentlich kaum von außen vorherbestimmen, was denn jetzt der Preis sein sollte. Wir sehen momentan, der wettbewerbsübliche Preis ist, dass nicht gezahlt wird für das einfache Verlinken. Und von daher kann man jetzt kaum einem Unternehmen abverlangen, dass es etwas zahlt, was sonst niemand zahlt.
Wir reden mit dem Ökonomen Justus Haukapp, ehemals Vorsitzender der Monopolkommission und Wirtschaftsprofessor an der Heinrich-Heine-Universität in Düsseldorf. Herr Haukapp, der Vergleich aber stimmt doch nicht so ganz, denn im Supermarktbereich haben wir verschiedene relativ gleichberechtigte Player, aber im Internet sieht das ein bisschen anders aus. Also wenn wir uns mal die Argumente der Debatte genauer anschauen, Googles Marktanteil bei den Suchmaschinen liegt in Deutschland bei über 90%. Und selbst wenn man Fan von Google ist, muss man doch einräumen, dass das nach Monopol riecht. Ist das nicht ein Monopol?
Ich würde mal so sagen, Google hat sicherlich eine sehr marktstarke Stellung in vielen verschiedenen Bereichen. Diese 90% sind immer so ein bisschen schwer, weil man nicht genau weiß, worauf sie sich beziehen. Mein Verdacht ist, dass das einfach so gerechnet wird, dass man gesagt, von 10 allgemeinen Suchanfragen im Internet landen irgendwie 9 gehen über Google. Aber letztendlich suchen die Leute ja nicht, also und nur eine über Bing und Yahoo vielleicht. Aber die Leute suchen im Internet ja auf sehr viel diversere Arten letztendlich, nicht? Also ich persönlich suche häufig Bücher, gar nicht bei Google, sondern bei Buchhändlern im Prinzip. Ich nutze die Hotelplattform im Prinzip als Suchmaschine auch, um nach Hotels zu suchen. Bei Wikipedia suche ich nach Dingen, die so Lexikon-Charakter eben haben. Und selbst wenn ich bei Google eingebe, ich weiß nicht was, Deutschland Radio Kultur Wikipedia, suche ich eigentlich gar nicht bei Google, sondern ich suche schon nach dem Wikipedia-Eintrag über das Deutschland Radio. Das heißt also, da muss man genau gucken, was ist denn, worauf bezieht sich eigentlich dieser Marktanteil. Die Frage ist jetzt, was bei den Verlegern ankommt, tatsächlich, wie viel Traffic kommt da eigentlich nur über Google? Könnten die ihr Geschäft nicht weiter fortführen, wenn sie sich auslisten lassen, ohne Geld zu bekommen? Das hängt sicherlich sehr davon ab, was man auch für Inhalte produziert. Wenn man sehr austauschbare Inhalte hat, dann ist das sehr schwer tatsächlich. Das suggeriert die Wettbewerbsmodelle, dann gibt es eine beinharte Konkurrenz und man konkurriert sich bis auf die Kosten runter. Und hier sind die Kosten für einen weiteren Leser nämlich null. Das ist das Problem und deswegen geht der Preis auch gegen null. Man kann also nur eigentlich überleben, wenn man exklusive Inhalte hat oder ein bisschen was Besonderes, was nicht jeder andere hat. Das ist also eigentlich gar nicht so viel anders als auf allen anderen Märkten. Wer anbietet, was jeder hat, der muss mit einer beinharten Konkurrenz rechnen, wo der Preis gegen Kosten geht. Und wenn die Kosten vernachlässigbar gering sind für das, sag ich mal, Kopieren einer Nachricht, dann ist eben dummerweise der Preis auch vernachlässigbar gering.
Man könnte trotzdem sagen, dass Google schon, naja, also Markt beherrscht oder sehr stark ist in dem Markt. Die Gabor Steingart fordert ja in der FAZ auch, dass man sich zusammenschließt, also dass Autoren und Leser und Verleger sich zusammenschließen sollen, um gegen Google vorzugehen. Jetzt mal ab von dem scharfen Tonball der Debatte. Ist es möglicherweise trotzdem so weit, dass man denkt, naja, man müsste vielleicht mal gucken, dass nicht nur Google sowas macht?
Ich glaube, also das Zusammenschließen sozusagen ist ja eigentlich eine Aufforderung der Kartellbildung auf der anderen Marktseite. Mhm. Dem stehe ich sehr, sehr skeptisch gegenüber. Da ist typischerweise der Verbraucher dann, der ganz außen vor steht, oder der Nutzer, der unter dem Ganzen zu leiden hat, also der dann auf Kosten von Google und den Verlegern letztendlich für etwas zahlen muss, für das er heute nicht zahlt. Nichtsdestotrotz ist es auch völlig klar, dass Google, weil es so eine starke Marktstellung hat, sicherlich Anreize hat, diese Marktstellung auch auszunutzen. Aber wir haben auch ein Kartellrecht, was versucht, dem Herr zu werden und das zu adressieren und in manchen Bereichen auch ganz gut schafft. Wir haben Verfahren gehabt der amerikanischen Federal Trade Commission gegen Google, die verschiedene Zugeständnisse erwirkt haben. Wir haben jetzt das Verfahren, was Herr Almunia und die Europäische Kommission führen, die gewisse Zugeständnisse erwirken, die auch aus meiner Sicht dadurch, dass man dann zum Beispiel zeigt, was sind konzerninterne Inhalte, das ganz klar anders zum Beispiel farbig markiert, als was sind konzernfremde Inhalte, der Verbraucher in die Lage versetzt wird, mehr Transparenz zu haben und weiß, werde ich jetzt weiter auf eine Google-Seite gelinkt oder werde ich jetzt woanders hin gelinkt? Das hilft, glaube ich schon. Man kann sicherlich noch überlegen, ob es noch Verbesserungsmöglichkeiten im Kartellrecht gibt, zum Beispiel was die Zusammenschlusskontrolle angeht. Man kann auch, glaube ich, sehr ernsthaft darüber nachdenken, ob bestimmte Aspekte mit dem Kartellrecht nicht zu beheben sind, sondern nur mit Datenschutzrecht tatsächlich. Das sind aber Fragen, die nicht so sehr Googles Marktmacht angreifen, sondern mehr den Schutz individueller Persönlichkeitsrechte betreffen und wenig mit dem Streit zwischen den Verlegern und Google zu tun haben.
Welche Rolle spielt aus Ihrer Sicht die Politik im Zusammenhang mit Google? Werden demokratische Interessen verteidigt? Es gab ja auch das EuGH-Urteil zum Beispiel. Es gibt ja Bestrebungen, Google einzuschränken, oder haben die Lobbyisten der Verlage einfach gute Arbeit geleistet?
Ich würde tatsächlich zu Zweiterem tendieren. Die Verlage sind sehr stark, das ist verständlich. Niemand möchte schlecht in der Presse dargestellt werden, insbesondere nicht als Politiker. Es ist auch eigentlich kein Geheimnis, dass der Springer Verlag einen sehr guten Zugang zum Kanzleramt und zur Politik im Allgemeinen hat und dieses Lied des bösen Monopolisten oder Feudalisten jetzt sogar, der die armen Verlage auspresst, das wird ja schon lange gesungen und scheint zunehmend zu verfangen. Im Sinne der Nutzer scheint mir insbesondere dieser Streit zwischen den Verlagen und Google überhaupt nicht zu sein. Über Datenschutzbestimmungen kann man sicherlich noch anders diskutieren, aber das ist auch eine andere Baustelle aus meiner Sicht und nicht das, was die Verlage momentan kritisieren.
Vielleicht noch ganz kurz die letzte Frage. Was glauben Sie denn, wie diese Runde des Urheberrechtsstreits oder beziehungsweise des Leistungsschutzrechtsstreits ausgehen wird?
Mein Verdacht ist, dass das nicht als kartellrechtswidrige Praxis ausgelegt wird, dass Google momentan nicht zahlt für Inhalte beziehungsweise sich das Recht nimmt, diese aus Google News auszulisten, wenn es denn zahlen soll. Und mein Verdacht ist auch, dass dann der nächste Schritt kommen wird, politisch, und man sagen wird, seht ihr, das Leistungsschutzrecht verschafft uns keine neuen Einkünfte aus Verlegerseite, also brauchen wir eine Reform dieses Gesetzes, denn momentan ist das ja in der Tat sehr schwammig und man hat eigentlich auch die Kartellierung, also die zwangsweise Verwendung von Verwertungsgesellschaften ja nicht vorgesehen, so wie die Verlage das ursprünglich haben wollten, sodass mein Verdacht ist, die nächste Novelle des Leistungsschutzrechts steht uns bevor. Ich komme gerne nochmal in die Sendung.
Okay.
Vielen Dank.
Vorerst aber so das Zwischenfazit: können die Verleger Google nicht in die Knie zwingen, so würde ich es mal zusammenfassen.
Ich bin äußerst skeptisch, dass das gelingen wird und Gott sei Dank nicht.
Herzlichen Dank, Justus Haukapp, Wirtschaftsprofessor an der Heinrich-Heine-Universität in Düsseldorf.
Endgame heißt dieses Stück von Dr. Wox aus Belgien, von seinem aktuellen Album Frontier, auf dem er uns auf eine fröhliche Reise mitnimmt, die, wie wir gerade gehört haben, quer eine wilde Mischung aus Chiptunes, Dubstep und Glitchhop ist.
Ja, und dabei lädt er die Mitreisenden nicht nur ein, die Musik zu hören, sondern er gibt sie unter Creative Commons Lizenz frei und fordert explizit dazu auf, sie zu benutzen, zum Beispiel, um damit eigene YouTube-Videos zu produzieren. Und wir hörten jetzt den letzten von 4 Tracks aus dem Album, wie Marco schon sagte, Frontier Endgame hieß das Stück.
Breitband, Medien und Meinungen.
Und da ist heute Tim Wiese ins Studio gekommen. Gerade haben wir hier bei Breitband über die Marktmacht von Google diskutiert. Jetzt geht es um die nächsten Schritte, die der Konzern machen will.
Auf der Entwicklerkonferenz in San Francisco haben Manager und Ingenieure in dieser Woche Neuheiten vorgestellt. Was plant Google als nächstes?
Ja, um es zuzuspitzen, Android überall. Das Google-Betriebssystem für mobile Geräte soll in den unterschiedlichsten Bereichen des Lebens unser ständiger Begleiter werden. Android war das große Thema der Konferenz.
Today we're announcing Android TV.
And that's why we're building Android Wear.
And today we're happy to announce Android Auto.
Auto, Fernseher und Armbanduhr, das Betriebssystem soll für das Zusammenspiel verschiedenster Geräte des Alltags sorgen, sodass wir Google immer dabei haben. Mit Android Wear präsentierte der Konzern den Schlüssel für diese Vernetzung. Die spezielle Version des Betriebssystems wurde extra für Geräte entwickelt, die ich an meinem Körper trage. In erster Linie erst einmal für Android Smartwatches, also Uhren, die jetzt nach und nach auf den Markt kommen. Sie lassen sich über Spracheingabe bedienen. Funktionen wie Fernsteuerung des Handys, Notizen und Verkehrsinfos sind nicht ganz neu, dafür aber das Design. Ab Herbst ist die erste runde Smartwatch erhältlich. Auch zur Google Auto Allianz gab es Neuigkeiten. Mittlerweile arbeiten wohl über 40 Autobauer wie Opel und Volkswagen daran mit, Android auf die Straßen zu bringen. Über eine Schnittstelle lassen sich die Autos mit dem Smartphone verbinden. Und mit Android TV will der Konzern außerdem auch in unsere Wohnzimmer. Ja, zugegeben, irgendwie hat man das alles schon mal gehört. Die große neue Idee wurde auf der Entwicklerkonferenz nicht präsentiert. Interessant ist aber, mit welchem Nachdruck Google die Vernetzung vorantreibt. Manche sehen das auch mit Unbehagen. So störte ein Mann die Eröffnungsveranstaltung der Konferenz mit dem Zwischenruf, dass Google ein totalitäres Unternehmen sei.
Ja, mit großem Unbehagen sehen auch viele die Zusammenarbeit des deutschen Auslandgeheimdienstes BND mit dem amerikanischen NSA. Wir haben letzten Samstag ja ausführlich darüber in Breitband berichtet.
Jetzt gab es in dieser Woche gleich die nächste Enthüllung von der gemeinsamen Rechercheredaktion von Süddeutscher Zeitung, WDR und NDR. Was haben die Kollegen da herausgefunden?
Ja, über Jahre hat der BND wohl Daten am größten Internetknoten der Welt abgefangen und freundlich an die NSA weitergereicht. D-Kix heißt dieser Knoten, der befindet sich in Frankfurt und wird auch als das Herz des Internets bezeichnet. Von 2004 bis 2007 habe es ein Geheimabkommen zwischen BND und NSA gegeben, anscheinend eine Art Kompromiss, damit der amerikanische Geheimdienst nicht selber auf den Knoten in Frankfurt zugreift. Deutsche Daten seien angeblich nicht an die Amerikaner übermittelt worden. Für den Datenschutzbeauftragten von Schleswig-Holstein, Thilo Weichert, ist diese Zusammenarbeit und Zuarbeit ein Skandal.
Wenn es tatsächlich so ist, dass der Bundesnachrichtendienst Massendaten verdachtslos an die US-amerikanischen Geheimdienste, also insbesondere NSA, weitergegeben hat, dann ist es nach meiner Einschätzung ein ganz offensichtlicher Rechtsverstoß, verstößt gegen das G10-Gesetz, verstößt gegen die Grundrechte auf Telekommunikationsgeheimnis und auf Datenschutz.
Die Gerüchte über die Zusammenarbeit von BND und NSA am D-Kix in Frankfurt, die gab es ja schon länger. Deshalb habe ich letztes Jahr D-Kix-Chef Harald Summer gefragt, was er dazu sagen kann.
Nichts.
Warum?
Diese Dinge unterliegen den G10-Gesetzen und dazu bin ich nicht befugt, etwas zu sagen. Was ich aber sagen kann, ist, dass am D-Kix kein NSA mithorcht. Da kann man sich nicht reinhacken. Auf diese Kisten kommt man mit unserer Hilfe nicht und wir kooperieren nicht mit der NSA.
Dafür hat das aber anscheinend der BND gemacht, was die Antwort vom D-Kix-Geschäftsführer heute nochmal in einem neuen Licht erscheinen lässt.
bedenkliche Meldungen. Und aber Herr Wiese, von dir bis jetzt sehr gute Arbeit eigentlich, aber trotzdem möglicherweise das letzte Mal, dass wir dich hier gehört haben.
Ja, aber nicht wegen dieser Meldung, denn du wolltest es uns gerade sagen, du wolltest uns nämlich deine Nachfolgerin präsentieren,
ja,
richtig?
Ja, genau, denn in Zukunft werden vielleicht keine Menschen, sondern Roboter Nachrichten präsentieren. In Japan wurde in dieser Woche die erste mechatronische Nachrichtensprecherin vorgeführt, eine Erfindung von dem bekannten Roboterforscher Hiroshi Ishiguro. Seine künstliche Moderatorin besteht aus Silikon, Computerchips und Metall. Ihre Mimik, die sieht, ja sagen wir, noch etwas eingeschlafen aus. Dafür liest sie ihre Texte dann aber ohne Versprecher. Erst einmal soll sie aber nur im Technischen Nationalmuseum in Tokio Auftritt haben.
Vielen Dank, Tim Wiese, mit den Medien und Meinungen noch echt und livehaftig im Studio. Und ich persönlich hoffe, dass das noch lange so bleibt.
Bist du dir sicher, dass ich echt bin?
Wir werden das gleich mal nachvollziehen, ja. Während Sie auf breitband.deutschlandradiokultur.de die ganzen Meldungen nochmal nachlesen und hinterherklicken können. Dort finden Sie auch die nächste Musik. Die ist von Panga, einer Zwei-Mann-Band aus Kalifornien, die auf ihrer Webseite schreiben, dass ihre Musik dazu inspirieren soll, sich zurückzulehnen, sich des Lebens zu freuen. Ganz so, als hätten sie gestern, heute und morgen gar nichts zu tun.
Das scheinen die Kalifornier sehr ernst zu nehmen, denn ihre letzten Veröffentlichungen sind schon eine Weile her. Trotzdem werden sie auf der Musikplattform Tribe of Noise zur Band of the Week gewählt, und zwar mit dem Song You Don't Believe in Anything, den sie zusammen mit Brianna Joy aufgenommen haben und den wir jetzt hören.
Hey, what you gonna do? Walls collapse on you. You can't find a way to brighten up your day. You don't believe in anything mama don't tell you. You don't believe in anything you don't see with your own eyes. Close my eyes and thought about that house we fell asleep in when it snowed. When it snowed.
I felt you then, I feel you now, but you can't seem to find your way around the cold.
And I said, hey, what you gonna do? Walls collapse on you, you can't find a way to brighten up your day. You don't believe in anything mama don't tell you. You don't believe in anything you don't see. Thinking back to better days when I held you near, but I had you here to hold. Here to hold.
But oh my dear, I fret about it's only you I cannot live without.
And I said, hey, what you gonna do? Walls collapse on you. You can't find a way to brighten up your day. You don't believe in anything mama don't tell you. You don't believe in anything you don't see with your own eyes. Oh. What you gonna do? Walls collapse on you. You can't find a way to brighten up your day. You don't believe in anything mama don't tell you. You won't believe in anything mama don't tell you. You don't believe in anything you don't see with your own eyes.
Breitbandbesprechung.
Wer darf was, wann, wie online zur Verfügung stellen, herunterladen oder vielleicht sogar benutzen, um eigene Werke zu schaffen? Die Urheberrechtsdebatte ist eine der Diskussionen, die uns seit langem beschäftigt, mal mehr und mal weniger dringend.
Ja, sowohl privat, wenn ein Bekannter mal wieder wegen File-Sharings abgemahnt wurde, als auch politisch, wo seit Jahren der Kampf ums Urheberrecht im Digitalen tobt, sich aber eigentlich nichts bewegt.
Auch die Europäische Union ringt um eine Reform des Urheberrechts, nicht öffentlich, bis jetzt zumindest. Vergangene Woche ist ein Entwurf an die Öffentlichkeit gekommen, der zwar noch nicht final ist, aber einen weit fortgeschrittenen Stand der Diskussion zu zeigen scheint.
Leonard Dobusch, Juniorprofessor für Organisationstheorie an der Freien Universität Berlin, hat sich ausführlich mit diesem Entwurf beschäftigt und ist uns jetzt aus Linz zugeschaltet. Hallo nach Linz.
Hallo nach Berlin.
Bevor wir zu den inhaltlichen Punkten kommen, eine Frage zur Struktur. Eine EU-Reform sollte ja, so möchte man zumindest vermuten, eine EU-weite einheitliche Regelung bringen. Inwieweit gelingt das in diesem Entwurf?
Also es geht dabei um die Reform der EU-Urheberrechtsrichtlinie und Richtlinien müssen ja dann immer noch ins nationale Urheberrecht übersetzt werden. Und auch in diesem Entwurf ist es so, dass viele Bereiche, die da ganz entscheidend sind dafür, ob das Urheberrecht im Internet funktioniert, immer noch den einzelnen Mitgliedstaaten eigentlich überlassen werden, ob sie die dann umsetzen oder nicht.
Kommen wir zum Inhalt des Papiers. Die für die digitale Agenda zuständige EU-Kommissarin Nelly Kroes hat schon 2012 die geltenden Bestimmungen als Hindernis für Nutzer, für Forscher und Wirtschaft angeprangert. Werden diese Hindernisse jetzt aus dem Weg geräumt?
Also mit dem derzeitigen Stand des Entwurfs, und das ist ja nicht von Nelly Kroes, sondern von ihrem Kommissarkollegen Michel Barnier quasi veröffentlicht worden oder eben unfreiwillig veröffentlicht worden, da kann man sagen, bewegt sich eigentlich kaum etwas. Also eines der größten Probleme in diesem Whitepaper-Entwurf ist die Meinung der Kommission, dass es eigentlich kaum Handlungsbedarf gibt. Da steht zwar im Widerspruch eigentlich auch zu eigenen Studien, die die EU-Kommission in Auftrag gegeben hat. Das steht im Widerspruch zu auch unabhängiger Forschung zu diesem Thema und eigentlich auch im Widerspruch zu zumindest einer großen Anzahl an Menschen, die sich an einer öffentlichen Konsultation beteiligt haben. Aber es entspricht eigentlich der Position, die Michel Barnier in den letzten 5 Jahren eingenommen hat.
Inwieweit hatte die Öffentlichkeit sich da beteiligen können und wie wurden die Ergebnisse berücksichtigt?
Ja, also die Kommission hat eben zu einer öffentlichen Konsultation zum Urheberrecht geladen. Und sowas gibt es häufiger, dass wenn eine Reform ansteht oder eine Evaluation von bestehenden Regelungen, und darum geht es ja bei der EU-Urheberrechtsrichtlinie, dass dann öffentlich eingeladen wird und dann gibt es eine Webseite, wo man Fragen beantworten kann. Da nehmen eigentlich in der Regel kaum Leute teil, das ist immer sehr kompliziert. Auch im Fall vom Urheberrecht waren es über 80 Fragen, nicht immer einfach formuliert, ja, also wirklich schwieriger Stoff eigentlich. Trotzdem haben sich innerhalb von ein paar Monaten über 11.000 Leute daran beteiligt. Also normalerweise machen das 200 bis 300. Also man sieht schon, das brennt unter den Nägeln. Das Thema ist wirklich etwas, was die Leute beschäftigt. Aber leider, muss man sagen, werden viele dieser Eingaben nur sehr oberflächlich abgetan und abgehandelt in diesem Whitepaper-Entwurf der EU-Kommission.
Also das Papier konstatiert kaum Handlungsbedarf. Nehmen wir mal einzelne Beispiele. Geht man zum Beispiel auf freie Nutzung ein? Also inwieweit soll es mehr freie Nutzung geben, beispielsweise durch Recht auf Privatkopien oder eine Fair-Use-Regelung wie in den USA, wo Inhalte zur Erschaffung neuer Werke benutzt werden können?
Ja, also es gibt wirklich nur ganz kleine Änderungen, die da vorgesehen werden. Also man überlegt zum Beispiel, derzeit ist es so, dass die Bildungsschranke und die Forschungsschranke, also Ausnahmen zum Vorteil von Bildung und Forschung, dass man die vielleicht trennt und der Bildung sozusagen eine eigene Schranke spendiert. Das ist nett und vielleicht auch sinnvoll. Das Hauptproblem ist aber, es gibt derzeit eben einen abgeschlossenen Katalog an Ausnahmebestimmungen, der ist sehr strikt, sehr eng, sehr rigide. Und was noch dazu kommt, diese Ausnahmen sind optional. Also während der Urheberrechtsschutz zwingend in ganz Europa gilt, für die Ausnahmen gilt das nicht. Gerade in diesen Ausnahmen, da passiert aber viel. Da geht es eben auch um Bildung, da geht es auch um sowas wie Zitatrecht, da geht es um sowas wie auch Remix, was in Europa eigentlich komplett illegal ist derzeit. Und dadurch, dass man aber daran festhält, dass diese Ausnahmen optional sind, ändert sich nichts daran, dass wir in Europa einen Flickenteppich haben. Ja, in jedem Land sind die Ausnahmen ein bisschen anders umgesetzt oder eben gar nicht umgesetzt. Das heißt, gerade im Internet, wo ja alles irgendwie grenzüberschreitend sich abspielt, sorgt das natürlich für Probleme.
Aber inwieweit gibt es denn da jetzt Regelungen? Also in Deutschland ist es zum Beispiel so, Bibliotheken dürfen zur Archivierung Kopierschutzmaßnahmen umgeben. Inwieweit werden jetzt diese öffentlichen Institutionen, Sie haben es ja gerade schon angesprochen, also Museen, Archive, Bibliotheken, Bildung besonders berücksichtigt und was dürfen die in Zukunft und was nicht?
Also auch wenn es um zum Beispiel Museen, Bibliotheken und Archive geht, gibt es zwar einerseits in dem White Paper Lippenbekenntnisse dazu, dass man ihnen helfen soll, ihrer Aufgabe nachzukommen. Wenn es aber dann konkret wird, nämlich um Fragen von Massendigitalisierung von Werken und die dann auch wirklich öffentlich zugänglich zu machen, wenn zum Beispiel die Rechteinhaber nicht leicht auffindbar sind, Dann wird vor allem wieder betont, oh, man muss aber aufpassen, dass da Geschäftsmodelle, die es zwar gar nicht gibt, nicht bedroht werden. Also das zieht sich wie ein roter Faden durch das ganze Papier. Man hofft immer darauf, dass es irgendwelche freiwilligen Lizenzierungslösungen von Seiten der Industrie gibt. Da muss man aber sagen, seit 20 Jahren wartet man eigentlich darauf, dass Lizenzierung so einfach wird, dass diese Probleme, die eigentlich in dieser Konsultation auch angesprochen wurden, gelöst werden. Das funktioniert aber scheinbar nicht. Und ja, also man kann eigentlich nur hoffen, dass wenn es die neue Kommission kommt, dass die nochmal einen neuen Anlauf nimmt und ja, vielleicht das White Paper gar nicht mehr finalisiert wird unter Michel Barnier.
Wie ist es denn, jetzt haben wir über die großen Institutionen gesprochen, wie ist es denn im privaten Bereich? Also die Hörer, die jetzt vielleicht vom neuartigen Rundfunkempfangsgerät sitzen, werden der private Umgang mit digitalen Inhalten, wird der dann neu verhandelt?
Also in dem konkreten Vorschlag, der am Tisch liegt, ist zum Beispiel im Bereich der Privatkopie keinerlei Änderung vorgesehen. Also es soll auch zum Beispiel in Zukunft, wenn es nach dem geht, nicht legal sein, einen Kopierschutz zu umgehen, auch wenn die Privatkopie eigentlich legal wäre. Also wenn ich jetzt mir eine DVD, ich meine, macht eh kaum jemand mehr, aber kaufe und dann eine Privatkopie erstellen will, um sie auf einem Zeitgerät anzuhören oder wo auch immer, oder meinem Freund zu geben, dann darf ich diesen Kopierschutz eigentlich nicht legal umgehen und daran soll sich nach dem Willen der EU-Kommission auch nichts ändern. Das Einzige, was da drinnen steht, ist, dass irgendwelche Pauschalvergütungsmodelle den europäischen Binnenmarkt nicht mehr behindern sollen. Also das ist eigentlich das Spannende an diesem Papier, ist, dass in jedem Einzelbeispiel, wo es konkret wird, wird von Problemen gesprochen. Da wird auch durchaus gesehen, man müsste mehr harmonisieren, aber dann wirklich vorzuschlagen, okay, aber dann machen wir diese Ausnahmen zwingend, dann flexibilisieren wir diesen Schrankenkatalog. Davor scheut die Kommission zurück.
Vielleicht wird ja das Papier gar nicht umgesetzt. Sie hatten es schon kurz erwähnt. Dennoch, wer hat denn den Entwurf eigentlich beeinflusst, dass er so unbefriedigend ist offenbar? Und kann die Öffentlichkeit da noch mitreden?
Also generell kann man sagen, dass im Urheberrecht, wie in den vielen anderen Bereichen, natürlich wenige große Player im Urheberrechtsbereich sind, das die großen Rechteinhaber, die Major-Labels im Musikbereich, große Filmstudios und deren Verbände, aber auch Verwertungsgesellschaften, von denen es ja sehr zahlreiche gibt in jedem Land, dass die eigentlich jeder Flexibilisierung und Ausdehnung von Schrankenregelungen ablehnend gegenüberstehen. Ja, und gerade die Verwertungsgesellschaften, die sind da halt immer zahlenmäßig auch bei allen Treffen immer sehr stark vertreten, weil es in jedem Land eben für jeden Bereich eine eigene Verwertungsgesellschaft gibt, die alle sehr lobbyingstark sind. Auf der anderen Seite stehen da halt so Verbände wie Bibliotheken, Museen, Archive, Verbraucherschutzverbände und NGOs wie zum Beispiel European Digital Rights, aber die sind zusammengenommen meistens weniger als wie zum Beispiel alleine die Verwertungsgesellschaften in Deutschland. Also rein von den Ressourcen her ist das halt schon ein eher ungleicher Kampf, muss man sagen.
Vielleicht nochmal ganz kurz, es ist ja viel die Rede von sogenannten Mikrolizenzen und Rechte-Datenbanken für die großen Firmen gerade. Wie soll das überhaupt funktionieren?
Ja, also das Problem an all diesen lizenzierungsorientierten Vorschlägen ist, da müssen immer alle mitspielen und das tun sie halt in der Regel nicht. Das merkt man halt daran, dass es über 10 Jahre gedauert hat, bis das iTunes, und da geht es wirklich nur um den simplen Download-Verkauf von Musik, in allen damals 27, jetzt 28 EU-Mitgliedstaaten verfügbar war. Spotify ist immer noch nicht in allen EU-Mitgliedstaaten verfügbar und gerade deutsche Internetnutzer können, was YouTube betrifft, ein Lied davon singen. Also wenn das immer in jedem einzelnen Land einzeln neu ausverhandelt werden muss, was diese Lizenzierung betrifft, ja, dann ist das einfach etwas, was lange dauert, kompliziert ist und was für manche Nutzungsarten und Weisen sowieso komplett unpraktikabel ist. Also wenn es um irgendwelche privaten Nutzungsweisen geht, irgendwelche privaten Remixes, Mashups, irgendwelche Memes oder so ähnliches.
Wie geht's jetzt weiter? Was passiert als nächstes?
Also jetzt muss man mal abwarten, ob es überhaupt noch eine finale Version gibt. Und man hört bereits aus dem Umfeld der Kommission, ach, das war eh nur ein Entwurf und das finale White Paper könnte doch wieder ein bisschen anders sein. Also ich lasse mich gern von einem besseren überzeugen. Das heißt, man muss mal schauen, was die Kommission macht. Die Kommission hat das Initiativmonopol in der Europäischen Union. Das heißt, wenn die Kommission keinen neuen Vorschlag vorlegt, dann wird sich da auch nichts tun. Gleichzeitig muss man sich aber bewusst machen, die europäische Urheberrechtsrichtlinie stammt noch aus dem Jahr 98, 99, also wirklich aus der Zeit, da gab es kein Facebook, da gab es kein YouTube, da gab es noch nicht mal richtig Google. Und das heißt, es wird einfach überfällig, dass man hier etwas tut. Und wenn es jetzt nicht mit der alten Kommission passiert, ich glaube, die neue Kommission wird auf jeden Fall dann mal den Prozess in Gang setzen. Und dann, wenn es mal losgeht, dann kommt auch das Parlament ins Spiel und in der Vergangenheit hat man gesehen, dass das Parlament durchaus offener war, auch für, würde ich sagen, moderne Modernisierung des Urheberrechts.
Es besteht eigentlich schon lange Handlungsbedarf, aber der aktuelle Entwurf zum Urheberrecht bringt noch nicht viel Neues, eher Kompliziertes. Leonard Dobusch war das über die Pläne zum Urheberrecht, vielleicht nicht ganz falsch. Er hat dazu auch einen ausführlichen Artikel geschrieben auf netzpolitik.org. Den Link finden Sie unter breitband.deutschlandradiokultur.de. Vielen Dank.
Ich danke.
CryptoBeat ist ein ganz neues Netzlabel aus Boston, das sich der Verbreitung von freier Musik verschrieben hat. Die Besonderheit: allen Künstlern, die auf dem Label vertreten sind, kann man durch sogenannte Kryptowährungen, also zum Beispiel Bitcoins, Spenden zukommen lassen.
CryptoBeat will neue elektronische Stile fördern. Auf dem ersten Sampler CryptoBeat Volume 1 geht es meist sehr entspannt zu, wie wir gerade gehört haben. Boy Meets the World, Boy Gets It von Lion Meat Lizard ist nur ein Beispiel. Der ganze Sampler fasst 18 Tracks.
Schule tötet Kreativität. Business-Meetings sollte man besser beim Spazierengehen machen und Menschen, die verletzlich sind, sind glücklicher. Das sind nur drei Thesen aus den sogenannten TED-Talks, kurzen Vorträgen, die als Videos immer wieder im Netz für Aufsehen sorgen.
Die Idee dahinter: Menschen haben Zeit, ihre Idee vorzustellen, aber nur kurz, und zwar 18 Minuten. TED steht für Technology Entertainment Design. Die Idee stammt aus Kalifornien und ist schon 30 Jahre alt.
Hat sich aber erst durch das Internet weltweit verbreitet. Unabhängig veranstaltete TEDs hat es mittlerweile auch in Deutschland gegeben. Die waren, wie gesagt, noch unoffiziell, gekennzeichnet durch ein X. Am Montag fand jetzt in Berlin die erste deutsche offizielle TED statt.
Ja, und wieder haben Menschen versucht, mit ihrer Idee in kurzer Zeit Begeisterung auszulösen. Aber wie bereitet man sich eigentlich auf so einen Vortrag vor? Bastian Brandor hat sich das Konzept der Erfolgsmarke TED genauer angeschaut.
How do you explain when things don't go as we assume?
I want to start by offering you a free no-tech life hack. And all it requires of you is this.
Good morning. How are you? It's been great, hasn't it?
Hinter den Speakern der TED-Konferenz liegt ein langer Weg. Wer eine Idee hat und diese hier in Kürze präsentieren will, kann sich bewerben. Wer aber letztendlich sprechen darf, das überlegen die Veranstalter sehr genau. Oder wie sie selbst sagen, sie kuratieren es. Die erste TED fand 1984 in Kalifornien statt. Die große Aufmerksamkeit verdankt die Konferenz dem Aufstieg des Internetvideos. Allein 10 Talks wurden auf TED.com mehr als 10 Millionen Mal geklickt. Das meistgesehene Video mehr als 26 Millionen Mal. 2010 wählten die Veranstalter den Designforscher Fabian Hemmert, der sein Konzept eines mitfühlenden Mobiltelefons vorstellte oder vorstellen durfte.
So, the question that I would like to discuss with you today is, how does our body understand the digital world?
Ein Riesending für den damaligen Doktoranden. Für den Auftritt fordert die TED aber eine intensive Vorbereitung. So gehen die Veranstalter sicher, dass die Speaker die Grundidee der TED nicht vernachlässigen, auf den Punkt zu kommen. Für Fabian Hemmert, der damals nicht so gerne vor Menschen sprach, eine gute Schule.
Man glaubt, glaube ich, gar nicht, wie viel Vorbereitung da reingeht in 5 Minuten und 18 Minuten. Also es sind wirklich Monate, 4-mal die Woche den Talk durchmachen und irgendwann, man kann es nicht mehr hören. Und trotzdem muss es am Ende wie das erste Mal klingen. Und das ist genau das, dieser Prozess, den man dann mit dem Coach durchmacht. Das lohnt sich aber auch.
Denn den Speakern wird ein Coach zur Seite gestellt, der ihnen beibringt, TED-gerecht vorzutragen. Wohl auch ein Grund, warum sich die Talks ähneln.
Der hat mich sehr gut gecoacht, eben, dass ich im Prinzip meinem Körper den Talk beibringe. Er nennt es Story Embodiment, dass ich also mich auf Platz A in meinem Zimmer stelle, hier ist meine Vorstellung, dann gehe ich einen Schritt nach vorne, sage meine Forschungsfrage, gehe einen Schritt vorne nach links, die eine Seite sieht so aus, gehe dann wieder nach rechts auf die andere Seite sieht so aus. Und so habe ich meinem Talk sozusagen die emotionale Story, die ich, also auch so verschiedene emotionale Räume sind es, die ich erzählen will, beigebracht. Also hier ist der Raum des Problems und die Lösung am Horizont und dann gehen wir in Richtung Lösung und nähern uns langsam.
Oder eher richtig schnell. Auf der Original-TED in Kalifornien haben die Redner 18 Minuten. Bei den kleineren TEDx, die eine Art Mini-Franchise sind, auch mal nur 5. Und gekürzt werden kann auch hier immer noch. So wurde Hemmerts Video nachträglich von 4 Minuten 38 Sekunden auf 4:15 geschnitten. Das ist die Version, die auf der TED-Homepage zu sehen ist. Und immerhin auch schon über 700.000 Mal geklickt wurde.
Die TED schafft es, die passende inhaltliche Tiefe hinzukriegen. Dass man also schon in ein Thema, es sind ja sehr nischige Themen teilweise, in so ein Thema richtig einsteigen kann für 20 Minuten. Aber es verliert sich nicht im Detail und es kratzt aber auch nicht nur an der Oberfläche. Deswegen stellen die Experten auf die Bühne und das funktioniert sehr gut, glaube ich.
Dazu gehören auch die Legende und das Elitäre. Karten für die TED in den USA kosten mehrere tausend Dollar. Dort trifft sich die Crème de la Crème mit den Promis zum Networken. Der Erfolg der Videos hat, wissenschaftlich gesehen, aber auch Schattenseiten.
Wenn ich dann herausfinde, oh, die Welt ist doch keine Scheibe, aber es gibt einen TED-Talk darüber, dann ist dieses Meme, die Welt ist eine Scheibe und wir haben das herausgefunden, so und so, erstmal in der Welt und hat schon ziemlichen Verbreitungsgrad. Es gibt keine Möglichkeit, sozusagen noch hinter das Video, hinter ein weiteres Video zu schalten. Nee, ist doch anders.
Und selbst wenn, es würde wohl deutlich weniger gesehen als das Original. Auf der TED präsentieren zwar auch Wissenschaftler, aber eben nicht streng wissenschaftlich. Weil Quellen in der Kürze untergehen, können zu TED-Videos inzwischen Referenzen hinzugefügt werden. Allein die Zahlen zeigen jedoch, Konferenzen wie die TED sind eine hervorragende Art der Wissenschaftskommunikation.
Die Gratwanderung, die man ja macht, ich sag mal bei einem Science Slam oder auch auf der TED als Redner, ist die zwischen Begreifbarkeit und damit einhergehender Vereinfachung und Realitätsnähe, wie viel ins Detail muss ich gehen, um wirklich alles zu sagen.
Bastian Brandau über das Konzept der Erfolgsmarke TED. Und die Kollegen von Studio 9 waren übrigens bei der aktuellen Veranstaltung Anfang dieser Woche in Berlin zu Gast und waren, man muss es sagen, nur mäßig begeistert. Aber das Ergebnis können Sie auf deutschlandradiokultur.de nachhören.
Das war's mit Breitband. Nach den Nachrichten geht es hier weiter mit dem Theatermagazin Rang 1, in dem es unter anderem um eine Bilanz der Kunstfestspiele Herrenhausen unter der Intendantin Elisabeth Schweger gehen wird.
Und wir beenden die Sendung musikalisch genauso, wie wir sie angefangen haben, mit einem Remix des Songs A Foolish Game vom Remix-Portal CC Mixter und geben Ihnen einen kleinen Vorgeschmack darauf, wie groß die Bandbreite ist, die die Remix-Künstler aus einem Song schöpfen können.
Während nämlich das Original bluesig und der erste Remix poppig daherkam, wird es jetzt elektronisch. Danu, A Foolish Game im Chill Step Remix von Powerpuff Tune. Es verabschieden sich Markus Richter
und Vera Linz.
Tschüss.
Tschüss. Life's a foolish game. Do you ever feel the same? Well, maybe we could change. Turn the ship another way. Feel it in the darkness. We're sailing right into those jagged cliffs.